Ich lese uns 1. Korinther 11, 17 bis 34. Das aber kann ich, da ich am Anordnen bin, nicht loben, dass eure Zusammenkünfte nicht besser, sondern schlechter werden. Denn erstens höre ich, dass Spaltung unter euch sind, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen ja auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten offenbar werden unter euch. Wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so geschieht das doch nicht, um das Mahl des Herrn zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, sodass der eine hungrig, der andere betrunken ist. Habt ihr denn keine Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch etwa loben? Dafür lobe ich euch nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach: Nehmt, esst. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch der Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke, und eine beträchtliche Zahl ist entschlafen. Denn wenn wir uns selbst richten würden, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Darum, meine Brüder, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, so wartet aufeinander. Wenn aber jemand hungrig ist, so esse er daheim, damit er nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige will ich anordnen, sobald ich komme. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir bekennen, wie abhängig wir von dir sind. Wir brauchen dein Wort, denn dein Wort ist Wahrheit. Und Herr, wir bekennen, wie sehr wir die Hilfe deines Geistes brauchen, um dein Wort überhaupt zu verstehen. Und so bitten wir, Herr, dass du auch dort Gnade schenkst, dass wir dein Wort heute verstehen. Erbaue du uns durch dein Wort. Und so bitten wir in Jesu Namen. Amen. Der Mensch liebt Bilder, oder nicht? Ich meine, warum haben wir im 21. Jahrhundert immer noch überall Werbeplakate? Warum sind die Läden an den Bahnhöfen immer noch voll mit Zeitschriften? Weil wir Menschen Bilder lieben. Und am besten die Zeitschriften mit großen Bildern. Nicht unbedingt, weil wir nicht gerne lesen, aber Bilder sagen uns was anderes. Wenn ihr euer Smartphone rausnimmt, was ist die App, die ihr am häufigsten benutzt? Statistisch gesehen ist es entweder Facebook oder Instagram oder YouTube. Oder was weiß ich, was es mittlerweile für Social-Media-Seiten gibt, weil Bilder vorhanden sind. Die Apps sind so konstruiert, dass uns die Bilder daran fesseln. Und wir lernen durch Bilder, oder nicht? Also Bilder sind nichts Schlimmes. Das Erste, was wir Kindern in die Hand geben, sind Bilder. Und wir sagen ihnen, das ist ein Ball. Das ist ein Auto. Wir geben ihnen erst die Bilder und dann die Worte. Wir lernen durch Bilder. Und deshalb hat uns Gott Bilder gegeben. Bilder, durch die wir lernen, nämlich die Taufe und das Abendmahl. Und diese Bilder helfen uns zu verstehen, was das Evangelium beinhaltet. Diese beiden Sakramente zeigen uns und erklären uns, was Christus getan hat. Sonst hätte Jesus diese Bilder ja nicht eingesetzt und so deutlich darüber gesprochen, dass sie von seinem Tod reden. Aber die Frage ist, was passiert, wenn diese Bilder falsch genutzt werden, wenn diese Bilder verunstaltet werden. Das war das Problem in Korinth. Die Gemeinde hat Abendmahl gefeiert. Das ist nicht das Problem gewesen. Aber Paulus muss sie kritisieren, weil sie es nicht richtig gefeiert haben. Paulus schreibt ihnen, um ihnen zu erklären, worum es im Abendmahl am Ende geht. Und während wir diesen Abschnitt betrachten und sehen, worum es am Ende geht, werden wir drei E's betrachten. Drei E's, um es einfach zu machen. Als erstes in den Versen 17 bis 22 betrachten wir die Ermahnung, die Paulus bringt. Zweitens dann in den Versen 23 bis 26 die Erinnerung an das, worum es geht, an das Abendmahl. Und dann in den Versen 27 bis 34 kommt die Ermutigung. Die Ermutigung für die Gemeinde. Wir haben also Ermahnung, Erinnerung und Ermutigung. Das sind unsere drei Punkte. Wir betrachten also als erstes die Ermahnung. Paulus beginnt: Dies aber kann ich nicht loben. In Vers 2 hat er das Kapitel eingeleitet, indem er gesagt hat, dass ich lobe euch, dass ihr euch an alles haltet, was ich euch gelehrt habe. Und an die Überlieferungen, die Traditionen, die ich euch gebracht habe. Und jetzt muss er sie aber ermahnen. Er muss sie sogar schimpfen. Er muss hart mit ihnen ins Gericht gehen, weil die Zusammenkünfte nicht besser, sondern schlechter geworden sind. Jedes Mal, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, sollten unsere Zusammenkünfte besser werden. Die Qualität sollte jedes Mal besser sein. Das Wort Gottes und der Heilige Geist sollten uns immer mehr zusammenschweißen. Unsere Gemeinschaft sollte dadurch immer besser werden. Doch in Korinth wurde es immer schlechter. Und ein Grund waren die Spaltungen. Und Paulus sagt, die Spaltungen sind gar nicht so schlimm. Und das klingt für uns ironisch, aber Paulus sagt, die Spaltungen sind gut, damit nämlich deutlich wird, wer am Ende übrig bleibt. Damit die Bewährten offenbar werden. Diejenigen, die durch diese Spaltung hindurch am Ende in der Gemeinde bleiben, beweisen sich als die wahren Kinder Gottes. Das Problem ist nicht unbedingt die Spaltung, das Problem ist der Grund. Warum gibt es diese Spaltung? Was hat zu dieser Spaltung geführt? Und in diesem Fall lesen wir vor allem im Vers 20, was der Grund war. Wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so geschieht es doch nicht, um das Mahl des Herrn zu essen. Zur Zeit der Apostel hat sich die Gemeinde noch jeden Sonntag getroffen, um Abendmahl zu feiern. Das war das, was die Gemeinde gemacht hat. Aber in Korinth war das nicht mehr so der Fall. Sie kamen zusammen und sie haben gegessen. Aber sie haben ihre eigenen Mahlzeiten gegessen. Sie haben ihr Essen mitgebracht oder haben ihr Essen zubereiten lassen und haben es dann gegessen. Und Paulus sagt, die einen, wenn ihr zusammenkommt, sind hungrig und die anderen sind schon betrunken. Einige in Korinth hatten so viel Geld, dass sie sich leisten konnten, dass sie sonntags nicht arbeiten mussten. Und das ist eine Gnade Gottes. Das ist in der Kirchengeschichte nicht unbedingt immer der Fall gewesen. Sie hatten genug Geld, dass sie einfach in den Gottesdienst kommen konnten, sonntags. Andere waren Sklaven und die mussten vielleicht morgens noch das Feld abernten oder sich um die Tiere von ihrem Herrn kümmern oder vielleicht im Haushalt irgendwas machen und die kamen später. Damals hat sich die Gemeinde von morgens bis abends getroffen und die Leute kamen, wenn sie dann frei hatten. Und deshalb waren die Sklaven oft spät, aber die Reichen hatten schon angefangen zu essen und zu trinken. Und sie haben es sich gut gehen lassen und als die Armen in die Gemeinde kamen, gab es nichts mehr zu essen, weil es aufgegessen war. Und die Reichen lagen dort um die Tafeln herum betrunken. Und das war für die Korinther dann ihr Gottesdienst. Stell euch vor, wir würden morgens um 10 zusammenkommen und wir würden ein riesiges Buffet aufbauen. Wir lassen den Bekenntnisunterricht einfach ausfallen und wir haben die besten Speisen dabei. Jeder das Beste aus seiner Kultur und wir haben den besten Wein besorgt und super Bier besorgt und alles Mögliche, was einfach schmeckt und gut ist. Und wir würden anfangen zu essen und zu essen und zu essen, so lange, bis wir platzen würden. Und weil das Essen irgendwie runterrutschen muss, würden wir anfangen, natürlich mit Bier und Wein nachzuspülen, damit es alles schön sackt. Und den Schnaps nach dem Essen, der muss natürlich auch noch dazukommen. Und am Nachmittag um 14 Uhr wenn diejenigen kommen, die vielleicht morgens nicht dabei sein konnten, weil sie vielleicht Frühschicht hatten oder die Nacht über gearbeitet hatten oder am Morgen nicht aus dem Bett gekommen sind, aus welchem Grund auch immer. Und wenn sie dann um 14 Uhr kommen, gibt es nichts mehr zu essen und wir würden alle betrunken auf dem Sofa rumhängen. Wäre das dann Gottesdienst gewesen? Für die Korinther war das ihr Gottesdienst. So haben sie gedacht, Gottesdienst zu feiern. Wenn ihr zusammenkommt, sagt Paulus, dann kommt ihr nicht zusammen, um das Mahl des Herrn zu essen. Ihr kommt zusammen, um euch zu betrinken und vollzustopfen. Und dann nicht auf die anderen zu achten. Paulus sagt, esst zu Hause und kommt dann in den Gottesdienst. Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben. Und natürlich konnte Paulus die Gemeinde dafür nicht loben. Natürlich konnte er für dieses Verhalten kein Lob aussprechen. Sie haben nicht das getan, was sie tun sollten. Sie sollten zusammenkommen, um gemeinsam auf das Wort Gottes zu hören, um das Abendmahl zu feiern. In der Apostelgeschichte 2 heißt es über die ersten Christen, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Das war das, was die Gemeinde eigentlich hätte tun sollen. Zusammenkommen, auf die Lehre der Apostel hören, auf das Wort Gottes, Abendmahl feiern, Gemeinschaft haben und gemeinsam beten. Aber es hat die Gemeinde in Korinth nicht gemacht. Und sie haben keine Rücksicht auf die Schwächeren genommen, in diesem Fall die Armen, die Sklaven, die sich nichts leisten konnten. Sie haben den Armen sogar ihren Reichtum präsentiert, indem sie früher gekommen sind, sich vollgelaufen lassen haben und sich vollgestopft haben. Und sie haben sich nicht einmal die Frage gestellt, sollten wir etwas für die anderen übrig lassen? Und wahrscheinlich, das Beispiel, was ich gebracht habe, ist extrem. Wahrscheinlich neigen wir nicht zu diesem Fall. Und auch in unserer Gemeinde neigen wir nicht zu dem Fall, dass wir nichts übrig lassen. Wir achten immer darauf, dass alle genug zu essen haben. Wir achten immer darauf, dass der Kaffee nachgekocht ist. Aber die Frage ist dennoch, warum kommen wir am Sonntag in den Gottesdienst? Was ist uns wichtig, wenn wir am Sonntag zusammenkommen? Seht ihr, die Prioritäten sind schnell verschoben. Die Korinther hatten Gemeinschaft. Wir können nicht vorwerfen, dass es ihnen nicht um die Gemeinschaft ging. Vielleicht haben sich sogar viele darauf gefreut. Am Sonntag kommen wir zusammen und dann können wir wieder richtig gut essen und haben eine gute Zeit zusammen. Aber die Gemeinschaft war wichtiger für sie als die Wahrheit. Die Gemeinschaft war wichtiger als der Inhalt. Die Gemeinschaft war sogar wichtiger für sie als die Liebe untereinander. Unsere erste Priorität muss die Predigt sein. Die Gemeinde war als erstes beständig in der Lehre der Apostel, in dem Wort Gottes. Das war die erste Priorität. Und daraus floss die Gemeinschaft. Seht ihr, unsere Zusammenkünfte werden nicht besser, weil wir zusammenkommen, sondern weil das Wort Gottes uns zusammenwachsen lässt. Weil der Geist Gottes durch das Wort Gottes in uns wirkt. Die Wahrheit verbindet uns als Gemeinde. Paulus hat die Gemeinde also ermahnt. Und jetzt beginnt er sie zu erinnern. Und das ist unser zweiter Predigtpunkt, Erinnerung. Wir hatten Ermahnung und als zweites jetzt Erinnerung. Und wir kennen die Worte. Jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, lesen wir diese Worte. Das heißt, mindestens einmal im Monat hört ihr diese Worte. Aber zum Einfachen zurückzukommen, zu der Basis, zu dem, worauf alles andere aufbaut, ist manchmal die beste Lösung. Wenn man beim Fußball den Ball verliert als Mannschaft, dann ist das erste Ziel, man versucht ihn wiederzugewinnen, um dann das Spiel von vorne neu aufzubauen. Und Paulus macht hier im Prinzip dasselbe. Er wusste, die Gemeinde hat ihre Fehler und die Gemeinde hat in diesem Fall gesündigt. Und Paulus erinnert sie an die einfache Wahrheit, an die Basis. Er kommt zu dem zurück, worum es geht. Achtet darauf, in Vers 23 sagt er, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Das heißt, was Paulus jetzt schreibt, hört die Gemeinde nicht zum ersten Mal. Paulus hat es ihnen schon gesagt. Er hat es ihnen überliefert, aber sie mussten daran erinnert werden. An die Worte Jesu. Und wer kann mit Jesus argumentieren? Wer kann Jesus widersprechen? Aber weil wir diese Worte so oft hören und sie kennen, überlesen wir sie oft. Oder wir hören sie, aber wir denken nicht drüber nach. Wir lesen sie, aber wir meditieren nicht darüber. Ich möchte euch ermutigen, lasst uns es machen, lasst uns darauf hören. Jesus sagt, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen ist, wird dies tut zu meinem Gedächtnis. Und dann nahm er nach dem Mahl den Kelch und er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Das Erste, was uns auffallen sollte, ist das Wort Gedächtnis. Oder der Satzteil zu meinem Gedächtnis. Wir kommen beim Abendmahl nicht zusammen, weil wir was Leckeres essen wollen. Oder weil es der eine Schluck Wein ist, den ich mir im Monat gönne. Wir kommen zusammen, weil wir uns erinnern. Wir erinnern uns an das, was Christus getan hat. Das Mahl des Herrn ist ein Mahl der Erinnerung. Ein Mahl der Erinnerung an das Werk Christi. Und so sollten wir das Abendmahl zu uns nehmen. Wir sollten uns daran erinnern, was Christus getan hat. Dieses Bild, was vor uns liegt, ist ein Bild, was uns zeigt, wer Christus ist und was Christus für uns getan hat. Und da sind sich alle Christen einig. Wenn man alle Christen fragen würde, nämlich nenn mir die Punkte, die beim Abendmahl wichtig sind, die Erinnerung würde immer kommen. Wir feiern das Abendmahl, um uns daran zu erinnern, was Christus vor über 2000 Jahren getan hat. Aber als Zweites sagt uns der Apostel hier oder Jesus selbst, dass es ein Mahl der Verkündigung ist. In Vers 26, denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Die Reformatoren haben das Abendmahl auch eine bildliche Predigt genannt. Eine Predigt in Worten, in Bildern. Jedes Mal, wenn Brot und Wein hier vor uns stehen, wird er durch Jesu Tod verkündet. Jedes Mal, wenn das Brot gebrochen wird, wird Jesus Leiden verkündet. Er hat sein Leib für uns gegeben. Für dich. Jedes Mal, wenn der Wein getrunken wird, wird die Versöhnung in Christus verkündet. Das Blut, das vergossen wurde, zur Versöhnung unsere Sünden. Das Abendmahl ist eine Predigt. Und deshalb ist es Teil unseres Gottesdienstes. In manchen Gemeinden ist das Abendmahl eher so eine Sache für Eingeweihte, für einen speziellen Kreis. In manchen Gemeinden gibt es extra Stunden, in denen man dann als Mitglieder zusammenkommt. Und nur die Mitglieder dürfen kommen und dürfen das Abendmahl nehmen. Aber wir wollen das Abendmahl im Gottesdienst haben. Jeder soll es sehen. Nicht jeder soll daran teilnehmen, weil wir dazu aufgefordert werden, darauf zu achten, dass nur Christen am Abendmahl teilnehmen. Aber jeder soll es sehen. Jeder soll die Verkündigung, die Predigt des Abendmahls sehen. Und soll dadurch zur Buße aufgerufen werden. Das Abendmahl ist also eine Erinnerung, das Abendmahl ist eine Verkündigung und es ist ein Mahl des Bundes. Jesus sagt, das ist der Kelch des neuen Bundes. Seht ihr, weil Christus das Blut vergossen hat. Zur Vergebung der Sünden sind wir jetzt im neuen Bund. Und dieser Bund besteht nicht mehr aus einem Volk, den Juden, oder einer Nation. Dieser Bund besteht aus einem Volk, das aus allen Ländern und allen Nationen und allen Sprachen und allen Dialekten zusammenkommt. Ein Volk aus allen Völkern. Und wir sind ein Volk in Christus, in dem neuen Bund, den Christus für uns versiegelt hat. Und wenn wir zum Abendmahl kommen, ist genau das vor uns. Brot und Wein zeigen auf das Opfer Christi hin, das nötig war, um den neuen Bund zu schließen. Es musste Blut fließen, um einen Bund zu schließen. Und Christi Blut ist geflossen. Es musste ein Opfer gemacht werden, um Bund zu schließen. Und Christus ist dieses Opfer geworden. Deswegen sagt Christus auch, dies ist mein Leib und dies ist mein Blut. Es ist immer noch Brot und Wein. Aber es zeigt auf das hin, was Christus für uns getan hat. Und seht ihr, während wir die Verse betrachten, finden wir nichts Großartiges Neues. Wir finden hier keine große neue Wahrheit. Wir finden das Evangelium, das, was uns als erstes gepredigt wurde, damit, wodurch wir zum Glauben gekommen sind. Die einfache Wahrheit, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Die Wahrheit, die er ihnen schon mal verkündet hat. Es ist auch keine komplizierte Wahrheit, es ist eine einfache Wahrheit. Die kleinsten Kinder können diese Wahrheit wiedergeben. Christus starb für meine Sünden. Einmal ist die Wahrheit, an die wir erinnert werden müssen. Und das ist alles. Aber es ist alles, worum es geht. Es ist Paulus' Lösung für eine bessere Gemeinschaft. Es ist Paulus' Lösung für eine gesunde Gemeinde. Am Anfang hat er gesagt, wenn ihr zusammenkommt, werden eure Treffen schlechter anstatt besser, aber sie sollten besser werden. Und hier ist die Lösung, die Paulus gibt. Die einfache Wahrheit. Die Wahrheit, die wir im Evangelium finden. Die Wahrheit, die wir im Abendmahl sehen, in dem Bild, was Gott uns gegeben hat. Wir haben also bis jetzt die Ermahnung betrachtet, die Paulus gegeben hat. Wir haben jetzt gerade die Erinnerung gesehen und als letztes wollen wir uns die Ermutigung anschauen. Und wenn wir die letzten Verse lesen, klingt es vielleicht etwas ironisch, weil wir lesen hier immer wieder von Warnungen. Wir sollen nicht unwürdig zum Abendmahl kommen, heißt es. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir darin eigentlich eine Ermutigung sehen. Das Problem ist, dass wir das Wort unwürdig oft falsch verstehen. Viele Christen denken hier, es geht um einen moralischen Standard, den wir erfüllen müssen. Ein perfektes Leben, damit wir würdig sind, um zum Abendmahl zu kommen. Oder es geht vielleicht nicht um ein perfektes Leben, aber um ein gewisses Level, was wir erreichen sollen. Und dann gibt es Christen, die vielleicht eine super Woche hatten und dann am Samstag war diese eine Sünde und sie fühlen sich unwürdig, zum Abendmahl zu kommen, weil sie gesündigt haben. Aber das ist hier gar nicht gemeint. Denn woran erinnert uns denn das Abendmahl eigentlich? Dass wir Sünder sind und dass wir die Vergebung Christi brauchen. Das Abendmahl ist für die, die wissen, dass sie Sünder sind und dass Christus ihre einzige Hoffnung ist. Es kann also nicht sein, dass unwürdig meint, dass wir perfekt sein müssten. Wir müssten eigentlich besser übersetzen, unwürdige Art und Weise. Gibt das Wort im Griechischen her und es sagt uns der Kontext. Wer zum Abendmahl in einer unwürdigen Art und Weise kommt. Weil das ist die Kritik, die Paulus gibt, oder? Er sagt, ihr kommt zusammen und ihr sagt, ihr feiert Gottesdienst und Abendmahl, aber eigentlich, was ihr tut, ist, ihr kommt, um zu fressen und zu saufen. Und das ist nicht die Haltung, mit der wir zum Abendmahl kommen sollen. Die einen waren besoffen, die anderen mussten hungern und dann haben die Korinther gesagt, das ist unser Gottesdienst. So feiern wir Abendmahl, haben sie gesagt. Das ist unsere Art und Weise. Aber das ist eine unwürdige Art und Weise. Und Paulus sagt hier, es ist eine unwürdige Art und Weise, weil sie den Leib des Herrn nicht unterscheiden. Und damit ist die Gemeinde gemeint. Sie haben das gemacht, was alle um sie herum gemacht haben. Sie haben keinen Unterschied gemacht. Wer unwürdig ist, ist schuldig am Leib und Blut Christi. Seht ihr, wenn wir die Gemeinschaft als Heilige, die Gemeinschaft der Gemeinde nicht als etwas Besonderes sehen, dann unterscheiden wir sie nicht. Dann unterscheiden wir sie nicht von der Welt, wenn unsere Gottesdienste für uns nur ein weiteres Treffen in der Woche sind. Wenn die Gemeinde für uns nur der nächste soziale Club ist, dann haben wir verpasst, den Leib Christi von der Welt zu unterscheiden. Das bedeutet nicht, dass wir besonders komisch sein müssen oder dass wir am Sonntag alle uns besonders kleiden müssen. Aber wir sollten uns bewusst sein, dass wenn wir zusammenkommen, kommen wir als die Heiligen Gottes zusammen, die Herausgerufenen aus der Welt. Und wie oft tun wir es? Wie oft sehen wir den Gottesdienst und das Treffen mit unseren Geschwistern als nichts Besonderes? Wie oft haben wir die Ausrede, ich bin zu müde, ich bin zu beschäftigt, ach, muss ich wirklich jede Woche in den Gottesdienst? Ich kann auch den Gottesdienst auch mal ausfallen lassen. Wie oft sitzt ihr hier vielleicht gelangweilt? Warum ist immer jede Woche dasselbe? Wie oft beschäftigt ihr euch mit anderen Dingen? Ich meine, auf dem Smartphone kann man seine Bibel lesen, man kann auf dem Smartphone aber auch andere Dinge lesen während des Gottesdienstes. Man kann der Predigt zuhören, man kann aber mit den Gedanken auch ganz woanders sein. Vielleicht bei dem Job, den ich morgen erledigen muss. Oder dem Freund, die Freundin, die ich schon lange wieder treffen wollte. Vielleicht das Gespräch, was ich gestern Abend mit jemandem geführt hatte. Das ist alles möglich. Wir denken oft, wir sind nicht so schlimm wie die Korinther damals. Die Korinther waren die schlimmste Gemeinde, die es gab. Vielleicht war es die schlimmste Gemeinde, die je existiert hat. Wissen wir nicht. Aber wir müssen darauf achten, dass wir den Balken aus unserem Auge ziehen. Wie wichtig ist uns die Gemeinschaft mit unseren Geschwistern und die Zeit, die wir mit Gott haben? Wenn wir zusammenkommen, ist es etwas Ernstes. Und wir müssen verstehen, dass wir als Leib Christi nicht wie die Welt sind. Es ist eine besondere Veranstaltung, sonntags im Gottesdienst zu sitzen und Gott anzubeten. Und Paulus hat sogar gesagt, dass Gott die Gemeinde dafür gerichtet hat. Er hat sie bestraft. Einige sind gestorben und andere sind krank und schwach, weil sie den Leib des Herrn nicht unterscheiden. Paulus hatte die Autorität zu sagen, die Leiden, die ihr in der Gemeinde im Moment habt, liegt daran, dass ihr die heiligen Zusammenkünfte entheiligt. Aber Paulus nutzt das, um die Gemeinde dadurch zu ermahnen. Er nutzt sie, um sie zu ermutigen und zu sagen, prüft doch, warum ihr kommt. Warum kommt ihr zusammen? Er ermutigt sie, darüber nachzudenken, was die Gemeinde ist, was die Zusammenkünfte sind, darüber nachzudenken, was das Abendmahl und das Werk Christi sind. Er ermutigt sie, zu fragen, kommt ihr wirklich, um diese Gemeinschaft ernst zu nehmen, um im Glauben zu wachsen? Wir könnten diesen Abschnitt lesen und denken, der Abschnitt hat mit uns nichts zu tun, weil wir neigen nicht dazu, diese Saufgelage zu machen. Aber warum haben die Korinther diese Sauf- und Essgelage gemacht? Weil es das ist, was man gemacht hat damals, wenn man zusammengekommen ist. Man ist zusammengekommen und man hat essen und getrunken, bis es nicht mehr ging, bis man nicht mehr stehen konnte. Entweder weil man zu viel gegessen oder weil man zu viel getrunken hat. Die Gefahr ist nicht, dass wir in so einer Völlerei enden, wenn wir zusammenkommen. Die Gefahr ist, dass wir keinen Unterschied zur Welt machen, wenn wir zusammenkommen. Aber das sollten wir tun. Wir sollten die Gottesdienste ernst nehmen. Und das ist die Ermutigung, mit der ich euch nach Hause schicken will. Das Abendmahl, das Evangelium zeigt uns eine solche Herrlichkeit, die uns von der Welt unterscheidet. Dass Christus sein Blut für uns vergossen hat. Für jeden Einzelnen von euch ist er am Kreuz gestorben. Und er sammelt uns jeden Sonntag, um uns aufzubauen, um uns zu ermutigen, um uns vielleicht zurechtzuweisen. Aber damit wir zusammenwachsen, damit unsere Zusammenkünfte besser werden. Jedes Mal, dass wir uns mehr lieben untereinander. Dass wir auf die Schwächeren achten. Lasst uns beten.